Hallo, habt ihr am Eingang Bonbons bekommen? Ja? Ja, heute ist das Thema Fasten. Ich war jetzt nicht sicher, ob ihr doch was gekriegt habt oder nicht. Ja, doch? Okay. Dann machen wir jetzt eine geistliche Übung miteinander. Wir sind ja in dieser Reihe fit. Jetzt machen wir uns geistlich fit durch Fasten. Und ich rufe jetzt einfach aus, dass wir bis 9:30 alle gemeinsam fasten. Okay? Das haltet ihr durch. Also ich meine jetzt heute Abend 9:30, das kriegen wir hin. Ist schon die erste Übung. Im Facebook habe ich gelesen, dass ich mich mit Fasten auskenne. Ich sehe jetzt nicht so aus, aber ein bisschen kenne ich mich schon damit aus. Und zwar schon seit über 25 Jahren spielt das Fasten eine Rolle in meinem Leben. Als ich ganz frisch Christ geworden bin, habe ich gedacht, das ist doch eine tolle Sache, wenn man fastet, dann hört Gott ganz besonders hin. Und wenn man ein ganz ernstes Anliegen hat, dann muss man fasten. Und das habe ich dann auch gemacht. War dann aber total enttäuscht, dass überhaupt nichts passiert ist. Dann habe ich das Fasten sein gelassen lange Zeit, weil ich dachte, ja, ob ich jetzt faste oder nicht, ich quäle mich selbst, aber Gott geht gar nicht drauf ein, dann kann ich auch das Fasten sein lassen. Wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich, dass viele der Anliegen, die mir damals so wichtig waren und wo ich dachte, das Fasten hat gar nichts gebracht, im Rückblick doch beantwortet wurden, wenn auch ganz anders, als ich es damals gedacht habe. Also das Fasten hat dann eigentlich schon was gebracht, auch wenn es nicht das Mittel für eine Instant-Lösung ist. Fasten gehört zu meinem Leben dazu. Ich bin vor über 25 Jahren zum ersten Mal in eine Fastenklinik gegangen. Das ist ein katholisches Haus, wo ich jetzt jedes Jahr einmal oder zweimal, mal für eine Woche, mal für zwei, mal für drei Wochen hingehe, wo alle Leute mehr oder weniger fasten. Das macht es natürlich einfacher. Fasten heißt in dem Fall, man bekommt morgens ein Glas Möhrensaft, frisch gepresst. Man bekommt mittags eine Brühe, wo man das Gefühl hat, da ist mal eine Kartoffel drüber gehalten worden oder vielleicht auch mal eine Möhre oder so oder eine Tomate. Bisschen angefärbt und abends Tee und einen Teelöffel oder zwei Teelöffel Honig. Das ist dann Fasten. Das habe ich damals gemacht aus medizinischen Gründen. Und das muss man vielleicht gleich sagen, Fasten hat auch medizinisch große Auswirkungen. Ich habe damals Krebs gehabt und ein Jahr lang Chemotherapie. Und ich wollte diese Gifte, die in einen hineingepumpt werden, um das Leben zu retten, was mir auch geholfen hat, sonst wäre ich heute nicht hier, diese Gifte, die aber im Körper bleiben, die wollte ich einfach wieder ausfasten, loswerden. Und das ist auch passiert. Also ich habe das richtig gemerkt, dass mein Körper nochmal alles so abbauen konnte, was da an Schadstoffen noch zurückgeblieben war. In der Klinik treffe ich viele Menschen, die gestresste Manager sind oder Krankheiten haben, wo sie sagen, das Fasten könnte mir helfen. Und das passiert auch. Ich habe da schon mehrere Leute gesehen, die mit schwerem Rheuma oder mit Gicht oder so eingeliefert wurden, auch mit Neurodermitis, und die dann nach einer Zeit des Fastens wirklich geheilt oder auch verändert, stark verändert, die Klinik wieder verlassen konnten. Ich habe aber auch gemerkt, wenn ich mit Leuten da bin, ich mache dann immer im Januar so eine Fastenwoche mit Frauen, dass das Fasten zwei Seiten hat. Zum einen wird selten so viel über Kochrezepte geredet wie in so einer Fastenklinik. Also als ich das erste Mal gefastet habe, habe ich mir drei Kochbücher gekauft und immer drin geblättert und gedacht, ach, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich das kochen und dann kann ich das kochen. Und da merkt man, im Fasten liegt auch sowas Trickreiches, dass man nämlich versucht, nicht dran zu denken oder sich nicht damit zu beschäftigen, und dann macht man es erst recht. Die andere Seite ist aber auch, dass die Leute berichten, dass das Leben ein Stück weit sich konzentrieren kann auf Dinge. Man träumt plötzlich Sachen, mit denen man vorher gar nicht so viel zu tun hatte. Dinge tauchen wieder auf aus der Vergangenheit. Es ist wie so ein innerer Reinigungsprozess auch, wenn man längere Zeit fastet. Weil der Körper und auch die Seele Zeit hat, sich um Dinge zu kümmern, die im Alltagsstress einfach untergehen. Das ist mal so der medizinische Blick. Körper und Seele gehören zusammen. Eine geheilte Seele in einem geheilten Körper. Oder wie es Hippokrates gesagt hat, 460 vor Christus bis 370 vor Christus, sei mäßig in allem, atme reine Luft. Da war die wahrscheinlich noch ein bisschen reiner als in unseren Tagen. atme reine Luft, treibe täglich Hautpflege und Körperübung und dann noch ein paar andere Sachen, die lasse ich jetzt aus, und heile ein kleines Weh eher durch Fasten als durch Arznei. Also er war als großer Arzt damals schon davon überzeugt, dass man so kleine Krankheiten wie Wehchen durch Fasten heilen kann. Beim Fasten wird der Darm entleert, gereinigt. Das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr mal zu Hause einen Ofen hattet oder euch damit noch auskennt oder einen Kamin habt. Da muss man manchmal richtig die Rohre reinigen, damit er wieder zieht. Und so sagt man, dass das Fasten den Körper reinigt von all diesen Giftstoffen und Ballaststoffen, damit der Körper sich wieder um seine eigentlichen Funktionen kümmern kann. Fasten gibt es in vielen Religionen in der Welt. Fasten ist wichtig. Im Judentum wird vor dem großen Versöhnungstag gefastet. Das hat Gott so angeordnet, dass man durch das Fasten sich vorbereitet auf diese Begegnung mit Gott, dass man sich quasi reinigt. Im Islam gibt es den Ramadan, die lange Zeit des Fastens, wobei man sagen muss, dass da ja Tag und Nacht im Grunde genommen getauscht werden. Das ist ja nicht so, wie ich das Fasten vorhin beschrieben habe, sondern man trinkt und isst während des Tages nichts. Also solange man morgens einen weißen und einen grauen Faden irgendwo in Saudi-Arabien unterscheiden kann, darf man nicht mehr essen oder trinken. Und abends, wenn man die nicht mehr unterscheiden kann, dann darf man wieder essen und trinken. Und das Signal wird halt weltweit verbreitet, wie lange man jetzt fasten darf oder muss. Und es gehört zur Religion dazu. Es ist eine der fünf Säulen, das Fasten. Das muss ein gläubiger Muslim machen. Das gehört zu seinem Glauben dazu. Und das ist was die muslimische Gemeinschaft weltweit sehr vereint. Wenn man dann auch zu Besuch ist, wir waren auch im Ramadan schon mal in arabischen Ländern, das ist schon sehr heiß und auch anstrengend, tagsüber nichts zu trinken, nichts zu essen. Und abends gibt's dann immer ein großes Fest, egal wo man ist, man wird eingeladen, mitzuessen, das Fasten zu brechen. Die sitzen dann schon eine halbe Stunde vorher vor dem Essen und vor dem Trinken. Das erste ist immer ein Schluck zu trinken und dann wird großartig gefeiert und die ganze Nacht durch wird immer wieder geweckt und gegessen. Und man hat mal festgestellt, dass in der Zeit mehr gegessen wird als im normalen Leben. Aber trotzdem, es ist ein Ausdruck, mein Glaube ist mir so viel wert, dass ich das dafür einsetze. Die Christen fasten 40 Tage vor Ostern. Das ist gerade die Fastenzeit, in der wir sind. 40 Tage, das erinnert an die 40 Jahre, die das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. 40 Tage vor Ostern, Jesus 40 Tage in der Wüste, das will man auch nachvollziehen und sagen, wie war das eigentlich, als Jesus am Anfang seiner Zeit sich zurückgezogen hat in die Wüste. Und das ist wirklich eine Steinwüste, da ist kein Baum und kein Strauch. Da hat er sich zurückgezogen, um zu beten und ganz nah bei Gott zu sein und sich auf Gott auszurichten. 7 Wochen ohne heißt diese Fastenaktion in unserer Kirche. 1983 ist das gegründet worden. Früher war nämlich auch die Adventszeit eine Fastenzeit. In manchen Kirchen wird das auch noch so gelebt. Bei uns ist ja die Adventszeit eigentlich eher das Gegenteil. Ich will das Wort jetzt nicht sagen, auch mit F, aber nicht Fasten, sondern ja, ihr könnt euch das denken. Mit Schokolade und allem drum und dran haben wir das Fasten da so ein bisschen abgeschafft. Das Wort Fasten ist ganz interessant. Fastan kommt von dem Althochdeutschen. Fastan heißt 3 Bedeutungen. Halten oder festhalten. Festhalten, fasten, fassen, fasten, festhalten. Beobachten und bewachen. Und da wieder, das sind meine 3 Punkte für die Predigt. Festhalten, beobachten, bewachen. Festhalten. Beim Fasten halte ich fest, was mir wichtig ist im Leben. Ich überlege, worauf kann ich verzichten? Was ist quasi überflüssig, Beiwerk, nicht lebensnotwendig? Was kann ich sein lassen und kann ich es überhaupt noch sein lassen? Ich habe mal von jemandem gehört, der jeden Abend eine Flasche Wein trinkt und sagt, solange ich noch in der Fastenzeit ohne Wein auskomme, diese 6 Wochen, bin ich kein Alkoholiker. Fand ich jetzt eine merkwürdige Logik, aber es hat sich ihm selber so irgendwie erklärt. Also 7 Wochen ohne heißt dann, das kriege ich hin. Also bin ich kein Alkoholiker, auch wenn ich jeden Abend eine Flasche Wein brauche. So kann man sich auch was in die Tasche lügen. Fasten heißt, ich schaue, was lenkt mich vom Eigentlichen ab und was halte ich fest? Ich halte meinen Glauben an Gott fest. Deshalb faste ich. Für uns Christen ist das Fasten keine Pflicht. Es ist eine Übung, die uns hilft, mal Dinge loszulassen, die uns sonst binden. Also statt erfasst zu sein von etwas, gefesselt zu sein, lasse ich etwas los und binde mich neu, halte mich fest an dem, was meinen Glauben ausmacht. Oft ist es verbunden mit Umkehr, Umkehr zu Gott, sich wieder ganz neu auf Gott ausrichten und mal hinter sich lassen, was einen sonst so gefangen nimmt. Das war zum Beispiel so, wir kennen die Jona-Geschichte vielleicht. Jona ist gesandt worden nach Ninive und soll diesem Volk verkünden, dass sie der Stadt verkünden, dass sie vernichtet werden. Und dann kommen die auf die Idee, kleiden sich in Sack und Asche und fasten und beten, kehren um. Und Gott ist barmherzig und sie werden nicht vernichtet. Fasten und Umkehr oder sich neu besinnen auf das Wesentliche, auf Gott gehört zusammen. Abkehr, Hinwendung. Wovon löse ich mich und woran mache ich mich fest? Ich lese uns mal aus dem Esra-Buch, Esra 8, Vers 21. Ich habe hier die Übersetzung Neues Leben. 8, 21 bis 23. Da ist es, die Situation ist die, dass es ein Vortrupp quasi zurückkommt nach Jerusalem, in das zerstörte Jerusalem, was zerstört worden ist im Krieg. Und die Menschen sind entführt worden oder weggeführt worden nach Babylon. Und jetzt kommt eine Vorhut zurück und will wieder aufbauen, was zerstört ist. Und dann heißt es, dort am Fluss Ahava ordnete ich ein Fasten an, um vor Gott Buße zu tun. Wir beteten zu unserem Gott und erbaten von ihm eine sichere Reise für uns, unsere Kinder und unseren Besitz. Denn ich schämte mich, den König um Soldaten und Reiter als Begleitschutz vor Feinden auf der Reise zu bitten. Schließlich hatten wir zum König gesagt, die Hand unseres Gottes beschützt alle, die ihn suchen. Doch sein grimmiger Zorn kommt über alle, die ihn verlassen. Deshalb fasteten wir und beteten zu unserem Gott, und er erhörte uns. Hier war ein großes Wort gelassen ausgesprochen worden. Gott wird uns beschützen. Und dann sehen Sie die Situation, dass Sie in einer ganz schutzlosen Umgebung plötzlich sind und dass es auch Menschen gibt, die verhindern wollen, dass Sie das umsetzen, was Sie sich vorgenommen haben. Und dann fangen Sie an zu beten und zu fasten. Und Gott erhört. Hier fastet nicht nur einer, sondern hier fasten mehrere gemeinsam. Sie schließen sich zusammen, sie verbinden sich, um Gott um seinen Schutz zu bitten. Fasten mit Demütigen verbunden, sich eingestehen, ich kann es nicht alleine schaffen, ich brauche Gott. An diesen Punkt kommen wir ja alle immer wieder, wo wir merken, ich habe mir viel vorgenommen, ich will es schaffen, ich kann es schaffen und dann schaffen wir es doch nicht. Und dann umzukehren und zu sagen, Gott, dafür brauche ich dich. Und es ist mir ernst und deswegen verzichte ich jetzt mal auf Mahlzeiten, auf irgendwelche Vergnügungen, auf irgendwas, was dir wichtig ist oder was mir wichtig ist. Gott, nicht den Arm umdrehen, damit er jetzt endlich hilft oder Druck ausüben auf Gott. Guck mal, wir fasten doch jetzt. Sondern für sich selber klar kriegen, ich mache das, damit ich es verstehe, dass ich wirklich auf Gottes Hilfe angewiesen bin. In Zeiten der Wegweisung, in Zeiten der Not ist das Fasten wichtig. Die deutsche und die englische Sprache hängen ja zusammen. Bei Fasten könnte man fast das Wort hören, fasten, fasten your seatbelt. Also wenn man im Flugzeug sitzt, dann sagen, kommt eine Stimme irgendwie, man muss sich anschnallen, fasten your seatbelt. Oder das heißt dann zwischendurch, wir waren jetzt auf mehreren Flügen, wo es absolut turbulent war und die Stewardessen sich anschnallen mussten und so, dann kriegt man dann doch schon mal ein bisschen Panik, wenn die das Essen austeilen, unterbrechen und sich hinsetzen und gar nichts mehr kommt über einen Lautsprecher. So war das dann. Aber vorher haben die noch gesagt, ja, jetzt kommen wir in Turbulenzen und das wird sehr heftig. Bitte fasten your seatbelt. Der Kapitän hat das Zeichen angeschaltet, fasten your seatbelt. Fasten, fasten, festhalten. Ich werde gehalten durch das Fasten, durch das Festmachen dieses Sicherheitsgurtes in turbulenten Zeiten. So könnte man das übertragen. Ich halte mich fest, Gott hält mich fest. Ich nehme das Fasten so als ein äußeres Zeichen. Ich binde mich an diesen lebendigen Gott. Und ich weiß, es kommen turbulente Zeiten und da brauche ich seine Hilfe. Das kriege ich nicht alleine hin. Das schaffe ich nicht aus eigener Kraft. Fasten, your seatbelt, in den Turbulenzen deines Lebens. Wenn es hart auf hart kommt, dann überleg doch mal, wie du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Was dich ablenkt, was deine Kraft in Anspruch nimmt, was deine Fantasie gefangen nimmt. Lass es doch mal los für eine Zeit. Gib es ab. Mach dich fest bei Gott. Das zweite, beobachten. Gott beobachtet unser Fasten. Interessant. Und zwar lesen wir das im Jesaja 58. Wir sehen jetzt mal ein Bild, was ich euch zeigen wollte, wie Fasten aussehen kann. So sieht Fasten aus. Ich kann äußerlich eine Menge tolle Dinge tun. Ich kann fasten, ich kann das allen sagen und zeigen. Ich war jetzt mit ein paar Leuten unterwegs und dann haben wir abends gemütlich zusammengesessen und der eine sagte, ich faste gerade Chips und der andere, ich faste gerade Süßigkeiten, ich faste gerade Wein. Also wir hätten die Hälfte gar nicht einkaufen müssen, was wir eingekauft hatten für die Freizeit, weil irgendjemand irgendwas fastete. Gott beobachtet unser Fasten. Im Jesaja 58 lesen wir, sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreif doch, sagt Gott. Während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ich eure Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Gott schaut ganz genau hin. Ist das jetzt eine äußere Form, die ich einhalte, eine religiöse Tat? Ist das etwas, was ich tue, um dafür anerkannt zu werden? Und wie sieht's mit dem Rest meines Lebens aus? Es nützt nichts, wenn ich ein ungerechtes Leben führe, wie hier gesagt wird. Also Menschen unterdrücke, ausbeute, schlecht behandle. Aber ich faste ja, ich bin ja ein frommer Mensch. Gott beobachtet, Gott schaut hin. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm, dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei. Und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Gott schaut genau hin. Gott sieht unser Leben. Und das äußere Erscheinungsbild, das, was wir äußerlich fromm tun, beeindruckt ihn nur sehr mäßig, wie wir in diesem Text feststellen. Er wünscht sich, dass Ungerechtigkeit beseitigt wird, dass wir Menschen freigeben. Vielleicht hast du in deinem Herzen Menschen gefangen genommen durch das, was du über sie denkst, wo du sie eingesperrt hast in deine Vorstellungen, wo deine Wut über sie immer noch so stark ist. Lass sie los. Lass los, was dich nicht loslässt. Fasten your seatbelt. Mach dich fest bei Jesus. Faste in einer guten und richtigen Art und Weise. Beim Fasten beobachtet man sich selbst. Man stellt Dinge an sich fest, die einem vielleicht gar nicht so gefallen. Wovon bin ich abhängig? Was schaffe ich nicht? Fasten von dem, was mir leicht fällt, kann jeder. Fasten von dem, was ich nicht gut schaffe, kann ich nur, wenn Gott mir hilft. Wir sehen noch mal einen zweiten Cartoon. In dem Sinne kann jeder gut fasten, oder? Aber das ist nicht gemeint. Es geht um viel mehr. Es geht darum, durch das Fasten, im Fasten, im ganzen Leben so zu leben, dass es Gott gefällt. Und dazu gehört auch das Fasten. Mein dritter Punkt, bewachen. Jesus ist in der Wüste. Er ist getauft von Johannes dem Täufer, der auch schon in der Wüste gepredigt hat, unterwegs war, sich vorbereitet hat auf diesen großen Weg Gottes. Er war der Vorbereiter für Jesus. Und das ist ja historisch gesehen eine ganz, ganz große Umbruchzeit. Gott ist Mensch geworden. Gott ist zu uns Menschen gekommen. Und Jesus ist jetzt am Beginn seiner Tätigkeit. Er tritt jetzt heraus aus dem Familienleben, aus der Berufstätigkeit, hinein in das Leben, für das er in diese Welt gekommen ist. Und er weiß, was auf ihn zukommt. Und deswegen bereitet er sich intensiv vor in der Wüste. Er bewahrt seinen eigenen Auftrag. Er besinnt sich darauf, indem er fastet und bereitet sich vor auf das, was Gott mit ihm und seinem Leben vorhat. Und was passiert? Nach 40 Tagen hat er Hunger. Und nach 40 Tagen hat man echt Hunger, wenn man 40 Tage nichts gegessen hat. Und dann kommt der Teufel und bietet ihm an, aus diesen Steinen, und das sind unzählige Steine, Brot zu machen. Ganz einfach. Nur ein Wort, Jesus, und du kannst dich richtig satt essen. Nur ein Wort, Jesus, nur einmal vor mir niederfallen und ich schenke dir alles, was du willst. Jesus bewahrt seinen Auftrag, ist stark geworden auch durch dieses Alleinsein mit Gott, dieses sich Vergewissern in der Wüste, das Fasten, das sich Konzentrieren auf das Wesentliche. 40 Tage. Fasten, um Zeit zu gewinnen für die wirklich wichtige Nahrung. Es gibt ja im Moment so viele verschiedene Sorten von Ernährung. Das ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Ich habe mal im Internet geguckt, was es jetzt alles gibt. Es gibt also vegetarisch, das kenne ich schon. Das ist ja nicht neu. Vegan ist mir auch schon vertraut. Dann gibt es Paleo. Weiß jemand, was das ist? Weiß jemand, was Paleo-Ernährung ist? Das ist Steinzeiternährung, genau. Leben wie in der Steinzeit. Die gibt's dann fleischlich und die gibt's pflanzlich. Also man kann so alles auswählen. Dann gibt es die Frutarier. Dann gibt es Clean Eating. Also es gibt alles Mögliche, wo man so sagt, ich gehöre zu dieser Schule oder zu jener Schule oder das nehme ich als Lebensmotto oder da ernähre ich mich so oder so. Wir werden Spezialisten darin, wie wir uns ernähren. Aber wissen wir, wie man eine Seele ernährt? Wir achten so viel auf die Speisen, die wir zu uns nehmen oder eben nicht zu uns nehmen. Aber was tun wir denn unserem innersten Leben an Guten? Wie ernähren wir uns denn, unsere Seele, unser Herz, unser Innerstes? Sind wir da auch Experten? Ihr dürft jetzt mal mit eurem Nachbarn kurz austauschen. Wie ernährt man eine Seele? Vielleicht habt ihr gute Tipps. Es ist interessant, dass wir Menschen so sehr auf das Äußere immer bedacht sind, dass wir uns um das Innere so wenig kümmern. Das läuft immer irgendwie so mit, was innerlich in uns ist. Wir füllen unsere Gedanken, wir füllen unsere Ohren, wir füllen unsere Münder, wir füllen unsere Fantasie mit Dingen, die uns doch nicht satt machen, die uns auf falsche Fährten bringen, die uns vielleicht zur Last werden, weil wir sie gar nicht mehr loswerden, diese Bilder im Kopf, diese Gedanken. Unsere Seele leidet vielleicht und jammert auch ein Stück weit. Und bei manchen Menschen wirkt sich das aus, auch auf das Essverhalten. Und die Seele ist krank und der Körper wird auch krank. Wir brauchen gute Nahrung für unsere Seele und dazu gehört das Aussortieren, das Bewahren von Dingen und das Lassen von anderen Dingen. Einfach mal sich hinsetzen und eine Liste machen und sagen, was tut mir wirklich gut? Was baut mich auf? Und was nimmt mir Kraft? Was macht mich kaputt? Fasten als ein Sortieren von dem, was gut ist und hilfreich und dem, was schadet. Bewahren, was gut ist. Und das muss man nicht äußerlich sehen, das muss man nicht groß verkünden. In der Bergpredigt sagt Jesus das so. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Das ist eigentlich immer eine gute Idee, nicht nur beim Fasten. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Gott sieht tiefer. Und deswegen ist das oberflächliche Fasten und Mitmachen bei so einer Aktion oder bei irgendeinem Hype oder wenn man sagt, wir fasten jetzt mal für irgendwas, das ist nur eine Sache, das ist das Kratzen an der Oberfläche. Das eigentliche Fasten spielt sich da ab, wo ich entscheide, was nehme ich innerlich an Nahrung zu mir. Und das kriegt vielleicht niemand mit. Und das muss ich auch nicht groß auf den Straßenecken verkünden. Das ist eine Sache zwischen mir und meinem himmlischen Vater, zwischen Gott und mir. Deshalb gehört das Fasten als solches nicht zu unserem Christentum als eine Pflicht. Martin Luther hat das gesagt, kein Christ ist zu den Werken, die Gott nicht geboten hat, verpflichtet. Und es gibt kein Gebot, du sollst fasten. Aber wir wissen, dass es uns gut tut, wenn wir es denn tun. Sowohl das leibliche Fasten für unseren Körper, das sich Konzentrieren auf das Wesentliche, als auch das innere Fasten auszusortieren und zu sagen, was bewahre ich? Was kann ich loslassen? Was hilft mir? Fasten your seatbelt. Faste und erlebe, wie Gott dich trägt und hält. In den turbulenten Zeiten, bei Start und Landung und auch zwischendurch. So kannst du abheben. Amen.